möchte gerne als Grundlage für die heutige Vorlesung des geheimen Verständnis der Vedas einen Text aus dem 4. Kanto verwenden. Dieses 4. Kanto der Srimad Bhagavatam ist wohl wie kein anderes Buch sehr sehr spezifisch damit beschäftigt, die Geheimnisse unserer Welt zu entschlüsseln und erzählen. Ich kann nur jedem herzlich diesen Band hier empfehlen. Das Srimad Bhagavatam hat insgesamt, ich glaube, 11 Bände. Und hier der 4. Kanto, 2. Teil, gibt also Aufschlüsse über sehr wissenswerte Themen, die wir alle gebrauchen können für unseren eigenen Fortschritt im spirituellen Leben. Der Text, den ich euch heute gerne vorlesen möchte, ist im 29. Kapitel zu finden. Wir haben immer die Angewohnheit, alles so möglichst authentisch zu präsentieren. Und so möchte ich euch gerne das Sanskrit vorchanten. Das Bhagavatam ist in dieser alten Sprache verfasst worden, die eigentlich die Urmutter aller Sprachen ist. Es mag sein, dass ihr nicht alle Sanskrit perfekt beherrscht. Trotzdem heißt es, dass allein schon die Klangschwingung dieser Sprache eine sehr nachhaltige und sehr tiefe Wirkung auf unser Bewusstsein hat. Adrishtam drishtavang nangshet bhutam svapnavat anyata bhutam bhavat pavishyachcha suptam sarvarahuraha. Übersetzung. Alles, was innerhalb der Zeit stattfindet, wie zum Beispiel der Nationalfeiertag, das ist aber hier nicht drin, merke ich gerade. Also nochmal. Alles, was innerhalb der Zeit stattfindet, die aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besteht, ist lediglich ein Traum. Das ist das geheime Verständnis aller vedischen Schriften. Zum Beispiel unser Treffen heute hat einen Beginn, wird auch ein Ende haben. Dieser Text sagt, alles, was innerhalb der Zeit stattfindet, die aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besteht, ist lediglich ein Traum. Träumen wir das hier alles nur? Das ist die Frage. Ich möchte, bevor ich zu dieser Frage etwas sage, euch etwas fragen. Was für euch ist Wirklichkeit? Es würde sehr schön sein, wenn ihr einige Überlegungen dazu präsentiert, und ich möchte versuchen, dann im Verlauf der Vorlesung diese Überlegungen wieder aufzugreifen und vielleicht etwas Interessantes dazu zu sagen. Ich habe einmal eine solche Umfrage gemacht und habe viele Definitionen von Wirklichkeit gehört, und ich glaube, das ist nur natürlich, denn wir alle haben eine uns eigene Wirklichkeit, ein Verständnis in unserer Wirklichkeit. Vielleicht könntet ihr eure Wirklichkeit ein bisschen präsentieren. Nicht schüchtern sein, es gibt keine falsche Antwort. Bitte. Ewige Wechsel, das ist Wirklichkeit. Danke. Ich wiederhole das immer, damit es alle noch deutlich verstehen können und auch zum Nutzen der Kassettentonbandhörenden Nachwelt. Also meine Erfahrungen, das ist Wirklichkeit. Meine Gefühle. Wenn ich mich so fühle, wie ich wirklich bin. Manchmal fühlst du dich, wie du nicht wirklich bist. Ja. Ja. Das Pur in einer Gesellschaft, wo Entfremdung von anderen, von sich selber, eine physische und wichtige Begleiterscheinung ist. Ja, bitte. Das Bewusstsein, das ist Wirklichkeit. Wirklichkeit ist das, was ewig wahr ist. Und nicht unbedingt, was im Blick steht. Vielleicht nicht nur für eine Minute wahr ist. Meine Existenz, das ist Wirklichkeit.
Meine Kinder, das ist meine Wirklichkeit.
Meine Kinder, das sind meine Wirklichkeit. Wie viel hast du?
Nein.
Gut. Alles ist Wirklichkeit. Ich sag mal, nichts ist Wirklichkeit. Könnt ihr auch was sagen. Herpes, wo immer blieb. Schon gemietet? Achso, hast du dich gefreut. Deine Freude, ist die Wirklichkeit? Jetzt im Augenblick. Ja, doch, kann man sagen, ja. Dunker Vitas Freude ist Wirklichkeit für Sie. Gut, ich glaube, wir haben jetzt eine interessante Repräsentation von Antworten auf dem Podium der Meinungen. Ich wundere mich, in welcher Gesellschaft ich gelandet bin. Warum sagt niemand, das, was ich anfassen kann, ist Wirklichkeit? Das, was ich sehen kann, ist Wirklichkeit? Das, was ich schmecken kann? Was ist dies für ein esoterischer Haufen? Tut mir leid. In meiner letzten Inkarnation war ich wohl ein provozierender Redner. Gut, ich danke euch sehr für eure Teilnahme und ich bin sehr erfreut über die doch fast ausschließlich sehr philosophischen Wortbeiträge. Ich möchte euch mit dieser Frage um ungefähr 5000 Jahre zurücknehmen in die Vergangenheit. Und zu Maharaj Janaka führen. Maharaj Janaka war ein weiser König, der eine sehr interessante Entwicklung hatte, die durch ein, man könnte sagen, transformierendes Erlebnis herbeigeführt wurde. Maharaj Janaka war ein ganz normaler König, ein guter König, der sich sehr einsetzte für seinen Staat und bis spät in die Abendstunden in Regierungsangelegenheiten beschäftigt war. Eines Tages nun wollten ihm die Untertanen eine besondere Freude bereiten und so versammelten sich in seinem Thronsaal die besten Musiker des Landes und spielten ihm eine kleine Nachtmusik. Nun, der König war sehr müde und währenddessen, während er so zuhörte, schlief er ein und sein Kopf sank auf die Schulter seiner Königin. Die Königin, die Rücksicht nahm auf das sehr intensive Leben ihres Mannes, schickte daraufhin die Musiker vor den Thronsaal. Sie sollten warten, bis ihre Majestät wieder erwacht war. Und sie warteten, bis plötzlich ein fürchterlicher Schrei durch den Thronsaal tönte. Die Musiker rannten rein, sahen zuerst nicht viel, weil der Thronsaal nur matt erleuchtet war oder beleuchtet war. Plötzlich dann jedoch kam wie ein wildes Tier Maharaj Janaka auf sie zu, aus der Dunkelheit, mit einer Frage. Ist dies Wirklichkeit oder ist das Wirklichkeit? Fragte er. Die Musiker wussten erstmal gar nichts mit der Frage anzufangen, geschweige denn die Antwort darauf. Für 3 Tage war der weise König völlig regierungsuntauglich. Er war verwirrt, er konnte nicht schlafen. Seine innere Nervosität wuchs an, dass man eine Explosion im Nervenkostüm befürchten musste. Schließlich kam Vishwamitra, ein Heiliger, vorbei. Er wurde zum König gebracht und der König starrte ihn an und fragte ihn, ist dies Wirklichkeit oder ist das Wirklichkeit? Vishwamitra sagte, wie kommst du auf diese Frage? Was verbirgt sich hinter deiner Frage? Was ist geschehen mit dir? Erzähl. Daraufhin erzählte ihm Janaka eine sehr interessante Geschichte. Und zwar erzählte er, dass er vor sich den Musikanten sah und plötzlich durch eine Art Niemandsland hindurchging. Und auf dem Balkon seines Palastes stand. Von dort sah er denn, wie das feindliche Heer eines Königs, das in sein Königreich eingebrochen war, die Hauptstadt angriff. Er trommelte schnell seine Armee zusammen und als er sich noch darauf vorbereitete, einen Gegenangriff zu starten, das geht nicht so schnell, so eine Armee zu mobilisieren, war der König schon mit seinem Heer über seine Soldaten hinweggerollt und hatte sie alle getötet. Er drang ein in den Königspalast, ergriff die Königin und wie ein Tier, was unbarmherzig von einem Schlachter getötet war, tötete er die Königin und die Söhne des Königs vor dessen Augen. Er musste hilflos zuschauen. Ich schaue völlig entsetzt. Er musste hilflos ansehen, wie seine nahesten Anverwandten vor seinen Augen brutal getötet wurden. Entsetzt ergriff er die Flucht. Ich ging in den Wald hinein, sagte Janaka, ohne essen zu können, schlafen zu können und denken zu können, hastete ich für 5 Tage durch den dunklen Wald. Am 6. dann sah ich auf einer Lichtung einen Jäger, der gerade den Teller, von dem er gegessen hatte, unter einem Wasserfall waschen wollte. Ich sah die Reste, die noch auf dem Teller waren. Und aus meinem Hunger heraus sagte ich, halt, ich bin hungrig. Zum Glück erkannte mich der Jäger nicht, denn er hätte niemals mir, dem König des Landes, seine Reste gegeben. Er reichte mir die Speise hin und als ich gerade zugreifen wollte, kam eine schwarze Krähe vom Himmel herunter gestoßen, ergriff den Teller mitsamt Inhalt und flog davon. Frustriert schrie ich auf und war plötzlich in dem nur matt beleuchteten Thronsaal. Jetzt frage ich, ist dies Wirklichkeit? Womit er den Traum meinte? Oder ist das Wirklichkeit, womit er den Thronsaal meinte? Die Antwort von Vishwamitra ist sehr philosophisch. Ich möchte sie auf die essentiellen Punkte, auf die es, die hier, glaube ich, sehr praktisch für euch sind, reduzieren. Diese Frage ist nicht eine unwichtige Frage. Diese Frage wird zum Beispiel auch in der chinesischen Hochkultur im Taoismus behandelt. wo ein Dichter namens Wung Li einen einfachen Haiku gedichtet hat. Es geht ungefähr so, bin nicht so sattelfeste Poesie, also vielleicht das nur ungefähr zusammen. Wung Li träumte, ein Schmetterling zu sein. Oder ist Wung Li der Schmetterling, der träumt, Wung Li zu sein? Fertig. Dies ist eine Frage, die vielleicht auf den ersten Anblick gesehen ein bisschen unwichtig und einfach abgehoben erscheint. Aber die Frage lohnt sich, untersucht zu werden. Es gibt nach den Vedas drei Bewusstseinsstufen, und in diesen drei Bewusstseinsstufen gibt es unterschiedliche Wirklichkeiten. Im Wachbewusstsein, das was wir alle im Augenblick haben, vielleicht gibt es eine Ausnahme. Greta Garma, du bist mit uns noch? Ja, gut. Im Wachbewusstsein nehmen wir hauptsächlich die Welt aus den Sinnesobjekten wahr. Wir nehmen Form da wahr, wir nehmen Klang wahr, wir nehmen Geruch wahr, ein wenig später werden wir Geschmack wahrnehmen, wir haben nämlich ein paar Köstlichkeiten mitgebracht. Wir nehmen das, was wir anfassen können, wahr. Das sind die Wahrnehmungen, zu denen wir im Wachbewusstsein fähig sind. Es gibt jedoch eine andere Bewusstseinsstufe. Man nennt es Traumbewusstsein. Wenn wir einschlafen, dann nehmen wir Dinge auf der subtilen Ebene wahr. Zum Beispiel träumen wir vielleicht, und obwohl wir nur in einem Raum sind, der 2 auf 2 Meter groß ist, 4 auf 3,50 Meter groß ist, existiert doch auf der subtilen Ebene unserer Wahrnehmung ein ganzer Palast, in den wir durch unser Wunschdenken hineingeträumt sind. Und wir gehen durch die Hallen dieses Palastes hindurch. Es ist eine Wirklichkeit, die auf der feinstofflichen Ebene existiert. Diese Traumdinge sind da. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass ein Mann, der vielleicht ein wenig betrunken ist und sehr romantische Lieder gehört hat, bevor er eingeschlafen ist, plötzlich im Traum die Frau seiner Ideale umarmt. Und es kommt dann zu einer physischen Reaktion, die für die Waschmaschine ist. Das ist vielleicht nicht so vornehm gesagt, aber es geht mir hier um Folgendes. Ich möchte gerne zeigen, dass auch die Dinge, die auf der feinstofflichen Ebene sind, im Traum eine Wirklichkeit sind. Ich möchte eigentlich ein anderes Beispiel geben. Ich kann diese Wirklichkeit im Augenblick erzeugen, indem ich einfach die Augen zumache. Jetzt existieren innerhalb meines Bewusstseins auf einer feinstofflichen Ebene das ganze Zimmer. Ich sehe Greta Garma zum Beispiel sehr deutlich mit den runden intellektuellen Brillengläsern da. Ich sehe einen älteren Herrn da mit grauer Frisur, hätte ich fast gesagt, grauen Haaren und einem sehr gut gepflegten Schnurrbart. Diese existieren auf der feinstofflichen Ebene, auf der subtilen Ebene. Wir hören aus den vedischen Schriften, dass die Eindrücke, die wir gemacht haben während unseres Lebens, auf dieser feinstofflichen Ebene bestehen bleiben. Zum Beispiel könnt ihr euch erinnern an eure Kindheit. Ihr werdet geprägt in diesem Augenblick und in dieser Phase eures Lebens durch die Impressionen, die damals hinterlassen wurden, durch was auch immer da ist. Ich zum Beispiel habe immer noch eine Abneigung vor Prüfungen, weil mein Mathematiklehrer, Herr Becker, mich einmal beim Abschreiben erwischt hatte. Das ist noch immer da. Und wenn wir haben auch in unserer Bewegung eine Art Herbstuniversität, kann man sagen, und da gibt es Prüfungen, und ich habe mir vorgenommen, nach einer traumatischen Erfahrung, ich habe gedacht, nach 25 Jahren wird das wohl endlich vorbei sein, die Angst vor Prüfung. Habe dann die Prüfung gemacht und mit 1 bestanden. Ich war zusammen mit Prahlad und anderen Swami der Beste. Ich habe mir vorgenommen, nie wieder Prüfung. Das ist für mich kein angenehmes Thema. Das liegt an der Kindheit. Ist immer da. So, diese Dinge auf der feinstofflichen Ebene erfahren wir normalerweise im Traum. Dann erfahren wir sie bewusst und erinnern uns daran. Aber auch während unseres Wachbewusstseins prägen uns diese Eindrücke, die wir auf dieser subtilen, mentalen Ebene gemacht haben, sehr stark. Es ist eine Wirklichkeit. Es gibt dann eine dritte Stufe des Bewusstseins, das ist das, was wir im Tiefschlaf erfahren. Dort sind keine Wahrnehmungen mehr da, weder von der Welt, die uns umgibt, der Welt der Sinnesobjekte, noch von den Dingen, die auf der feinstofflichen Ebene existieren. Unser Bewusstsein scheint wie ausgelöscht zu sein. Es kommt zum Teil vor, dass in dieser Stufe des Bewusstseins eine sehr unbewusste Wahrnehmung von Gott auftritt. Man sieht in dieser Stufe nicht bewusst, aber man verspürt die Gegenwart des Höchsten. Und so ist es zu erklären, dass man zum Teil aus dem Tiefschlaf mit einer großen Energie und einer Heiterkeit aufwacht, die also das ganze Leben scheint sich umgeordnet zu haben. Aber diese Erfahrung ist nicht bewusst, sie ist unbewusst. Also Gottes Bewusstsein kann nicht erlangt werden durch Tiefschlafen. Also nur das zu sagen, es ist eine unbewusste Wahrnehmung, wie ungefähr, wie soll man sich sagen, Wärme, die man sich unbewusst, was ist das bewusst geworden? So, sorry. So, also es gibt 3 Bewusstseinsebenen, von denen die ersten beiden von uns bewusst wahrgenommen werden. Nun, es gibt allerdings noch eine 4. Bewusstseinsebene. Also ich wollte sagen, es gibt 3 materielle Bewusstseinswahrnehmungen, zu denen wir in der Lage sind. Es gibt jedoch noch eine 4. Und auf die kommt es uns heute drauf an. Diese 4. Ebene ist die Ebene des Krishna-Bewusstseins oder des Gottesbewusstseins. Diese Ebene definiert sich so, dass hier die Person, die spirituelle Seele, den Höchsten wahrnimmt, von dem sie ein Teil ist, und die Welt dann aus der Perspektive Gottes ebenfalls erkennt und wahrnimmt. Das ist diese Turiya, nennt man diese Bewusstseinsstufe, diese 4. Bewusstseinsstufe. Wir nennen das Krishna-Bewusstsein in unserer Sprache. Und ich möchte Sie gerne ein bisschen erläutern. Nach den Vedas ist es so, dass jeder von uns eine spirituelle Seele ist. Es ist nicht so, dass wir eine spirituelle Seele oder eine Seele haben, sondern wir sind die Seele und haben den physischen Körper. Für eine gewisse Zeit, für die Zeit, die uns durch unser Karma in diesem Leben gegeben ist. Jede Minute verringern wir diese Zeit, die wir in diesem Körper haben, bis wir dann im Augenblick des Todes den physischen Körper verlassen und entsprechend unserer Tätigkeiten weitergehen. Nun, durch das falsche Ego oder einen Knoten im Herzen, so wird es gesagt, identifizieren wir uns während dieses Lebens mit unserem, mit der Rolle, in der wir gerade sind. Wir denken, wir sind Schweizer zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel hier. Oder wir denken, wir sind Mann oder Frau oder intelligent oder ein bisschen naiv. Die Seele jedoch ist Asanga. Sie hat eigentlich nichts mit diesen Identifizierungen zu tun. Es ist nur so, dass das Element Ahankara, der Ichmacher, diese Identifizierung schafft. Ich möchte euch gerne ein kleines Beispiel aus der Psychologie geben, was das illustrieren soll. Wir haben darüber, glaube ich, in einer Vorlesung im Züricher Tempel schon gesprochen, aber da nicht alle von euch die Gelegenheit hatten, da zu sein, möchte ich es hier nochmal wiederholen. Es ist ein Beispiel, das zeigen soll, wie wir uns immer wieder aufgrund unseres Egos unsere eigene Wirklichkeit schaffen. Durch Identifizierung. Und zwar ist etwas, was wir täglich erfahren in unserem Leben. Ich möchte es aber jetzt ein bisschen sehr konkret darstellen. Es ist, handelt von einem Mann, der also bei sich das Haus renoviert und seinen Hammer nicht finden kann, den er dringend dazu braucht. Er geht also, er überlegt sich, vielleicht sollte ich zu meinem Nachbar gehen, der 300 Meter entfernt ist, und mir einen Hammer borgen. Und er geht also los. Während er von seiner Tür startet, kommt schon der erste Gedanke. Also, mein Nachbar ist ziemlich arrogant. Der wird sich wahrscheinlich ins Fäustchen lachen, dass ich meinen Hammer nicht finden kann. Ich werde ihm also vielleicht sagen, dass ich meinen Hammer ausgeborgt habe. So kann man das am besten klar machen. Und der ist noch nicht zurückgebracht worden. Ja, so mache ich das. Und dann geht weiter. Also mein Nachbar hat mich neulich doch ein bisschen schief angeschaut. Höchstwahrscheinlich passt es ihm nicht, dass ich eine neue Uhr habe. Neue Uhr, das sieht man ja nicht. Neues Auto habe. Geht weiter. Mein Nachbar ist eigentlich nicht eine Person, die Hammer ausleiht. Weiter. Und selbst wenn er einen Hammer hat, will ich mir nicht diese Blöße geben. Schließlich klingelt er an der Tür. Der Nachbar macht gut gelaunt auf, also jeder kann an diesem Tag alles von ihm haben. Und plötzlich sieht er da seinen Nachbarn vor ihm steht, der ihn anbrüllt. Dann behalten Sie doch Ihren blöden Hammer gefälligst daheim! Nicht? Ich glaube, der Punkt ist klar. Der hat sich seine Wirklichkeit da gezimmert, der hammerlose Mann. Und lebte dann in seiner Wirklichkeit. Mir ist klar, dass dieses Beispiel ein bisschen überspitzt ist und in seiner humorvollen Art vielleicht mehr zum Lachen als zum Nachdenken anregt. Aber bitte denkt darüber mal nach. Geht es uns nicht tagtäglich so, dass wir immer wieder uns unsere eigene Wirklichkeit schustern aufgrund unserer Identifizierung? Dass wir Dinge auf uns beziehen, die gar nicht auf uns bezogen werden können. Dass wir Dinge für wirklich halten, die eigentlich nicht wirklich sind. Dass wir mit Menschen gespannte Gefühle haben, obwohl da eigentlich gar keine Spannung da sein braucht. Dass wir Ziele haben, denen wir uns so intensiv verschreiben, dass wir keine Zeit für irgendetwas anderes haben. All diese und viele, viele alltägliche kleine Identifizierungen und kleine Fehlverhalten kommen alle aus dem großen Laboratorium des falschen Egos. Sie werden täglich produziert, immer wieder aufs Neue. Der Identifizierung. In den Vedas, und jetzt möchte ich langsam dem Ende entgegenkommen, wird erzählt, dass Leid eigentlich nur die Ursache in falscher Identifizierung hat, aber auch materielles Glück. Das Beispiel, was gegeben wird für die falsche Identifizierung, ist ein Mann, der durch, der, wie soll ich mich ausdrücken, abends in Indien über den Weg geht und eine Kobra sieht, die in der Dämmerung, es ist schon Abenddämmerung, aufgestellt ist, kurz vorm Zuschlagen. Er hält an, rührt sich keinen Schritt von der Stelle, weil er in Biologieunterricht gehört hat, dass, und ich Idiot, ich habe da ja noch gar nicht dran gedacht, jetzt kriegt das alles die Person, die ist, dem ich es am wenigsten gönne. Und er ist völlig besorgt und so weiter und so fort. Angstschweiß rinnt ihm das Kreuz runter. Schließlich am Morgen geht die Sonne auf und erleichtert lacht er. Nicht, weil er total verrückt geworden ist, sondern weil er sieht, dass die vermeintliche Kobra eigentlich nur ein Ast war, der auf der so unglücklich lag, dass er also aussah wie eine Kobra. Aufgrund einer falschen Identifizierung, der Identifizierung der Kobra mit dem Ast, oder dem Ast mit der Kobra, so rum, aufgrund dieser Identifizierung war das ganze Leid da. Genauso ist in unserer Wirklichkeit, die wir hier führen, unser meine ich der Wirklichkeit der bedingten Seele, das ganze Leid da, weil es sich identifiziert mit einer Sache, die nicht Wirklichkeit ist. Wie Maharaj Janaka. Maharaj Janaka identifizierte sich mit diesem Traum der invadierenden Herrscher, die also sein Königreich überwarf und seine Familie vor seinen Augen tötete. Das war für ihn Wirklichkeit. Das war aber ein Fehler, eine Fehlvorstellung. Ein Fehler, der aufgedeckt wurde, als er aufwachte aus diesem Traum. So ist es auch mit uns. Wir identifizieren uns im Augenblick mit einem Traum. Dem Traum des Schweizers oder dem Traum des jungen Intellektuellen oder dem Traum des hoffnungslos Verliebten oder hoffnungsvoll Verliebten und träumen diesen Traum und halten den diese Wahrnehmung, die nur auf einer Ebene des materiellen Bewusstseins existiert, für die ewige, für die eigentliche Wahrheit. Doch wir werden aufwachen aus dem Traum dieses Lebens und wir werden all das, was wir geträumt haben, so schnell hinter uns lassen, wie man eben eine Traumwirklichkeit auf der feinstofflichen Ebene hinter sich lässt. Ob nun die Wirklichkeit auf der grobstofflichen Ebene, das heißt der Ebene der Sinnesobjekte, oder die Wirklichkeit auf der feinstofflichen Ebene, das heißt der Ebene, die, wie wir sie im Traumbewusstsein haben, beides ist ein Traum oder beides ist eine Wirklichkeit, je nachdem, wie man es sehen will. Die Vedas sagen, es ist schon wirklich, was wir erfahren. Es ist wirklich, dass wir hier sitzen. Alle von uns erfahren das so. Wie wenn ich jetzt träume und ich sehe jetzt den Herrn mit dem gepflegten Schnurrbart aufstehen und aus dem Raum gehen kann, ist das für mich vielleicht eine Wirklichkeit, aber nicht für ihn. Da sitzt noch. Entschuldigung. Aber ich habe sie gesehen in mir. Nicht? Ist eine. Die physische Wirklichkeit wird von vielen geteilt, die an ihr wahrnehmen, wegen die subjektive, das heißt die Wirklichkeit auf der feinstofflichen Ebene, nur von mir geteilt wird. Oder von jemandem, der mich bewusst im Traum besucht und sich erinnert daran. Das gibt es auch, spirituelle Meister können das machen. Aber beide Ebenen, die subjektive und die, zu der wir in dieser Welt sagen, der objektiven Wirklichkeit, sind nur zeitweilig und vorübergehend. Wusstet ihr, dass die meisten Träume in einer Phase stattfinden, die man als die Rapid Eye Movement Phase bezeichnet? Was da passiert ist, die Augen bewegen sich ganz schnell und dann träumt man ein Leben in vielleicht, ja, manchmal 30 Sekunden, habe ich gehört. Weniger sogar. Wie viel? 5? Zwischen 5 und 20 Sekunden. Kann man also, erfährt man ein ganzes Leben plötzlich. So ist es auch mit diesem physischen, mit diesem Leben, was wir jetzt haben, wo wir uns anpacken können. Dieses Nur sehr kurz, ein Blitz in der Ewigkeit. Es ist für die ewige spirituelle Seele, die wir sind, eine ganz kurze Wahrnehmung. Aber genau wie wir in der Rapid Eye Movement Phase total verstrickt sind und wie der Janaka in diesem Traum Glück und Leid erfuhr und aufheulte wie ein Wolf, der von einem Stein getroffen wurde, nicht so sind wir auch in dieser Wirklichkeit durch Identifizierung, durch Ego verstrickt. Deswegen ist ein wichtiger Punkt im spirituellen Leben, dieses falsche Ego, diesen Knoten des falschen Egos zu lösen. Was man tun kann durch die Vorgänge des spirituellen Lebens. Man kommt dann schließlich dazu, dass man auf der spirituellen oder der vierten Ebene des Bewusstseins ist und die Welt tatsächlich so wahrnimmt, wie sie aus Krishnas Perspektive, der nicht mit falschem Ego an sie gebunden ist, also durch keinerlei Identifizierung da ist, nämlich als materielle Energie, eine der materielle Energie, die rübergeht durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft strömt. Ich möchte jetzt noch einmal diesen Text vorlesen. Ich glaube, man kann ihn jetzt besser verstehen. Alles, was innerhalb der Zeit stattfindet, die aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besteht, ist lediglich ein Traum. Das ist das geheime Verständnis aller vedischen Schriften. Also, jemand hatte gesagt, das, was ewig ist, ist Wirklichkeit. Richtig? Wer hatte das gesagt? Das in euch rein interpretiert. So ähnlich hattest du das gesagt. Gut. Ich hatte das zumindest so gehört. Das, was ewig ist, das ist Wirklichkeit. Ihr selbst seid Wirklichkeit, ein ewiges spirituelle Leben. Gott ist Wirklichkeit, das spirituelle Königreich ist Wirklichkeit. Und das Schöne ist, dass wir durch das Aufnehmen eines spirituellen Lebens auch in diesem Leben schon dahin kommen. Ich möchte euch dann den zweiten Text vorlesen, den ich heute gelesen habe. Krishna-Bewusstsein bedeutet ständige Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes in einem solchen Bewusstsein, dass der Gottgeweihte die kosmische Manifestation genauso ansehen kann wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Dieser Text für diejenigen, die philosophisch interessiert sind und das Thema noch vertiefen wollen, war der letzte Text, war 4.29.69. Ich weiß, das sagt manchen, dieses Bhagavad haben noch nicht, kennen nicht viel, aber einigen Zuhörern schon. Und dann 4.29.2b am Ende des ganzen Kapitels wird er zitiert. Gut. Damit möchte ich gerne enden hier und gerne das Forum öffnen für vielleicht Fragen. Mir ist klar, dass ich mit solch einem fundamentalen oder profunden Thema, oder dass ich dem nur sehr, sehr ungenügend recht tun kann in einem so kurzen Vortrag. Ich würde mich deswegen sehr, sehr freuen, wenn ihr noch einige weitergehende Fragen zu dem Thema habt. Das ist zu dieser spirituellen Sicht. Aha. Oder meinst du vielleicht, wie kommt man dazu, zu dieser spirituellen Sicht? Oder wie ist man da verankert? Durch was bleibt man auf der spirituellen Ebene verankert? Es ist, man kommt dazu durch Wissen, das gepaart ist mit Liebe. Ich möchte das kurz erläutern. In dem Beispiel, was ich eben gesagt habe, dass jemand also leidet aufgrund einer falschen Identifizierung, er sieht dort ein Ast und denkt, es ist eine Kobra und ist am Leiden. In diesem Beispiel, dieses Beispiel wird manchmal interpretiert von Philosophen. Es gibt eine philosophische Schule, die Mayavadis oder Unpersönlichkeitsanhänger, die sagen, ja, In diesem Beispiel wird also gemacht, man leidet aufgrund von Unwissenheit. Es ist ja keine Schlange, sondern nur ein Ast. Und das Leid kann also aufgelöst werden durch Wissen. Wenn man weiß, wenn jemand dem sagt, nun stell dich mal nicht so an, das ist nur ein Ast hier, dann leidet er nicht mehr. Oder wenn die Sonne dann aufgeht und er sieht tatsächlich, dass die vermeintliche Schlange ein Ast ist, dann ergo, also, brauchen wir keinen Gott, kein Krishna, um unser Dilemma zu lösen im materiellen Dasein. Wir brauchen nur zu wissen, aufzuwachen, und dann haben wir die ganze Problematik des materiellen Lebens gelöst. Wir haben das falsche Ego gelöst, Unwissenheit gelöst und die daraus resultierenden Leiden. Doch das ist nicht so. Durch Wissen allein kann man nicht auf der spirituellen Ebene verankert sein. Denn wir sind in die materielle Welt hineingekommen und zu dieser relativen Weltsicht gekommen. Wir sind verstrickt worden in den Kreislauf von Geburt und Tod durch Abwendung von Krishna. In dem Augenblick, wo wir uns von Gott abwenden, sehen wir die materielle Natur und entwickeln Anhaftung durch Identifizierung. Um es einfach auszudrücken, wenn ich hier mein Rücken zum Licht drehe, dann sehe ich sofort einen Schatten. Da auf meinem Riegel, was komme gelehnt. Den Schatten sehe ich nicht, wenn ich jetzt so ins Licht schaue. So bin ich in der materiellen Welt und im materiellen Bewusstsein erst dann verschreckt, wenn ich mich abwende von Krishna. Man kann also deswegen nur die Illusion des materiellen Daseins entwickeln, auflösen, wenn man sich Krishna wieder zuwendet, wenn man sich Gott wieder zuwendet. Und das ist wiederum nur möglich, wenn man Liebe entwickelt. Die Verbindung, die das individuelle Lebewesen mit Gott hat, ist Bhakti. Wir wollen nicht Gott. Wir wollen Bhakti oder Liebe zu Gott. Denn erst dadurch kann der kann die höchste Persönlichkeit Gottes, die sich jenseits der Reichweite der Sinne befindet, erkannt werden. Ein Philosoph hat sogar mal das ausgedrückt im Abendland. Er hatte gesagt, die Frage ist nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Die Frage ist, ob Gott zugänglich ist. Versteht ihr den Punkt? Wenn ich, sagen wir mal, jetzt, die Frage ist nicht, ob es Essen gibt in diesem Hause oder nicht. Das ist nicht die hauptwichtige Frage. Die wichtige Frage ist, ob ich das Essen kriegen kann und essen kann. Ob es zugänglich ist. Denn dann kann ich es erfahren. Ich könnte jetzt sagen, es gibt hier Erdbeeren mit Schlagsahne. Es besteht für euch keine Möglichkeit, das in Erfahrung zu bringen. Aber wenn ihr die Erdbeeren mit Schlagsahne isst, gibt es übrigens heute, glaube ich nicht, dann könnt ihr sie erfahren und dann wisst ihr davon. So, wie können wir Krishna erfahren oder Gott erfahren? Durch Liebe. Vaterliebe. Das ist das Verbindungsglied zwischen, und das wird uns auch weiter mit ihm verbunden halten. So werden wir mit ihm verbunden sein. Also Wissen allein reicht nicht aus. Es muss Wissen sein gepaart mit Bhakti. Deswegen heißen wir Bhakti-Yogis. Wir sind auch Yogis, wir praktizieren Yoga. Den Bhakti-Yoga. Das ist die Verbindung des Individuums mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und mit dieser Liebe meine ich nicht eine schnelle Romanze, die auch wieder schnell vergeht, sondern die ursprüngliche Energie des ewigen Lebewesens. Die muss entwickelt werden. Die ist in dir drin. Die ist in jedem von uns drin. Aber wir haben sie leider falsch platziert sehr oft in dieser Welt. Wenn wir den Pfad des spirituellen Lebens gehen, wird diese Liebe frei und das stärkste Bindeglied, stärker als, sagt in der Welt, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe. Evergreen, Schlager. Roy Black. So, das ist nicht zerstört, das ist eine Illusion. Was nicht zerstört werden kann, was nicht vernichtet werden kann, nicht mal im Augenblick des Todes, ist Bhakti oder Liebe zu Krishna. Die müssen wir entwickeln, der Liebe leben. Darum geht es. Das ist unsere Pflicht. Habt ihr noch eine andere Frage? Ja, bitte. Ja. Ja. Ja, es gibt verschiedene Stufen in der Gottesverwirklichung, die von, für uns, glaube ich, sehr wichtig ist, ist die Ebene der Stetigkeit, Nishtha. Dieser Ebene geht es dann höher. Wenn man stetig ist in seiner spirituellen Praxis, entwickelt man als nächstes Ruchi, das ist Anhaftung, Geschmack und dann Ashakti, das heißt große Anhaftung an Krishna. Und dann entwickelt sich Bhava oder Ekstase. Nun, sehr oft ist es so, wenn wir in unserem westlichen Kulturbereich den Begriff Ekstase hören, dann fühlen wir uns eigentümlich berührt und wollen das eigentlich nicht so. Denn für uns, die wir mit Emotionen so Schwierigkeiten haben hier im Westen, ist es so, dass wir mit Ekstase nicht viel verbinden können. Wir kennen die Momente vielleicht in der, wenn wir gerade ein Kind zeugen und dann eine Art physische Ekstase verspüren. Aber auch das ist ein Bereich, der für die Menschen heute mit großen Problemen bestückt ist, weil er sehr oft plötzlich Gier und Lust und andere Fehlleistungen dann erfährt. Ekstase jedoch in einem spirituellen Begriff ist etwas völlig anderes als diese zum Teil entgleisten materiellen Gefühle. Zum Teil. Ekstase hat 8 innere Symptome und zu denen sehr noble Gefühle im Grunde genommen gehören, die da sein müssen, genauso wie ein Fundament da sein muss, um ein Haus zu halten. Diese 8 inneren Symptome, oder 9 sind es eigentlich, der Ekstase sind folgende. Die Neigung zu vergeben. Richtige Neigung. Große innere Ruhe. Dann ein großer Wohlgeschmack. Mehr und mehr über Gott zu erfahren. Dann ist es ein großer Wohlgeschmack, den man erfährt, darin die heiligen Namen des Herrn zu chanten. Und so gibt es 9 Symptome der Ekstase, die eigentlich Symptome des aufdämmernden Gottesbewusstseins sind. Und wenn die da sind, dann werden sich, dann hat man so eine starke Verwirklichung, dass es für den physischen Körper schwierig ist, sie zu behalten. Es sind so starke Gefühle, so ekstatische Gefühle. Und auf dieser Stufe fängt man an, Gott zu verwirklichen. Man ist dann tatsächlich Gott sehr nahe. Und Bhava, ekstatische Gefühle. Es muss sehr schön sein. Es soll alles übertreffen, was man im materiellen Leben erfahren kann. Und das heißt, dass eine Stufe weiter, es ist fast analog, es wird mit einem Vergleich gegeben. Genauso wie einer, der durch eine Wüste ehrt, unter einem Banyanbaum mehrere Tonkrüge vorfindet und seinen Durst jetzt an dem kristallklaren, kühlen Rosenwasser nähren kann, so erfährt auch derjenige auf der Stufe der ekstatischen Gottesliebe einen großen, großen Wohlgeschmack. Oder so wie ein hoffnungslos dahinsiechender, ein Sterbender plötzlich Amrita bekommt Amrita ist sowas wie ein Lebenselixier, ein stimulierendes Elixier, könnte man sagen. Und erfährt, wie seine Wunden sich plötzlich schließen, ist eines dieser sagenumwobenen Heilmittel, mit denen man ein Vermögen machen könnte in unserer Zeit. So also wie jemand, der hoffnungslos dahinsiecht, plötzlich das Elixier verspürt und von all seinen Leiden befreit wird. So kann auch derjenige, der auf der Stufe der Gottesliebe ist, der ekstatischen Gottesliebe, der hat das Gefühl, dass all die Leiden, die aufgrund von Unwissenheit über ihn gekommen waren im aktuellen Leben, vergehen. Solche Beispiele werden gegeben. Es sind Beispiele, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Aber die so in die Richtung zeigen, in der die Erfahrung stattfindet. Ich wünsche euch alles Gute im Erreichen dieser Stufe. Doch, dieses Leben ist dazu da, etwas Bedeutendes zu erreichen. Sollten wir in unserem Traum einfach dahinsiechen, gebunden durch Ketten und unseren materiellen Anhaftungen? Sollten wir die menschliche Form des Lebens, die uns gegeben worden ist von Gott, nicht benutzen, um wirkliches Gottesbewusstsein zu erlangen? Das ist eine rhetorische Frage, eine Frage, die eine Antwort schon beinhaltet. Natürlich. Wir können ruhig alles dafür geben. Zunächst einmal mit unserer Zeit. Ein bisschen Zeit von unserem. Das ist das Erste, was wir investieren sollten. Jeden Tag sollten wir Sadhan machen. Sadhan sind Tätigkeiten, die uns aufs ewige Leben vorbereiten. Systematisch. Isst du nicht jeden Tag? Natürlich. Damit man stark ist und durchs Leben hindurch gehen kann. So solltest du auch jeden Tag spirituelle Nahrung in Form von spiritueller Praxis ausüben, auf das es möglich ist, deine spirituelle Identität zu entwickeln. Das sollte man täglich machen. Genauso wie kein Tag vergeht, außer man protestiert gerade, ohne dass man etwas zu sich nimmt, sollte kein Tag in unserem Leben vergehen ohne spirituelle Praxis, auf das wir eben den Knoten an einen Traum lösen können und aufwachen können in der wunderbaren Wirklichkeit. Sollten wir machen, mit großer Entschlossenheit. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Bisschen Zeit. Wir können anfangen mit 20 Minuten am Tag. 20 Minuten am Tag. Oder 21. Was kann man konkret machen? Well, ich würde vorschlagen, wenn man beginnt, die Bhagavad Gita zu lesen, das ist ein spirituelles Unterweisungsbuch, also das Dokument praktisch, wo es drin ist, und jeden Tag ein wenig diesen Hare Krishna Maha Mantra chanten, damit das Bewusstsein sich neu strukturiert wird und wir offen werden für spirituelles Leben. Dann kann man noch mehr und mehr machen, und man kann dann auch Balaram fragen, was es da so alles an Möglichkeiten gibt. Wirklich, überlegt mal, stellt euch die Frage, was ist Wirklichkeit? Diese Frage könnte ein Tor bei euch aufstellen, aufstoßen. Zu einem Weg, den ihr bisher gar nicht so wahrgenommen habt in eurem Leben. Und der euch dazu hinführt, euch von der Traumwirklichkeit zu lösen und euch auf den Weg zu machen, zu der ewigen spirituellen Wirklichkeit. Gut, ich möchte hier jetzt aber endgültig aufhören. Ich bin natürlich sehr enthusiastisch, wie ihr alle seht. Es ist offensichtlich ein Thema, was mich persönlich auch begeistert. Ist da noch eine schnelle Frage, bitte. Ja. 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 Darf ich, um mir ganz sicher zu sein, dass ich die Frage auch richtig akustisch verstanden habe, Deine Frage ist, obwohl wir alles getrennte Lebewesen sind, scheinen doch unsere Träume miteinander übereinzustimmen. Unsere, also so plus minus. Ja, gut. Deine Frage bezieht sich auf den entscheidenden Unterschied zwischen dem Tagtraum und dem Nachttraum. Also ein Tagtraum ist das, was wir am Tage im Wachbewusstsein wahrnehmen, und der Nachttraum natürlich das, was wir in der Nacht im Schlafbewusstsein wahrnehmen, im Traumbewusstsein wahrnehmen. Sieh mal, wenn immer du schläfst, da ist ein entscheidender Unterschied zwischen dem Tag- und dem Nachttraum. Wenn du jetzt aus dem Wachbewusstsein ins Schlafbewusstsein gehst, besteht keine Garantie, wo du landen wirst. Es kann alles sein. Du könntest heute Abend einschlafen und dich dann in Tunesien im Traum befinden. Wenn du morgen einschläfst, wirst du aber nicht in Tunesien auf dem gleichen Kamelrücken da sein, sondern unter Umständen ja an einer Modeschau in Paris teilnehmen. Nicht? Also jetzt aber andersherum betrachtet, wenn du aus dem aus dem Traum aufwachst, wie ist dein Name? Ja? Toni. Wirst du immer wieder als Toni kommen und aktiv werden und sagen, ich bin in der Schweiz, in Zürich, der Wecker klingelt, ich muss mir jetzt meine Hose anziehen und Post austragen oder was immer du dazu. Immer wieder. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist der Unterschied, den Valadev Vidyabhusana macht zwischen diesen beiden Wirklichkeiten. Die eine hat Konsistenz, ist consistent, nämlich dieser Toni, sagen wir mal, für jedenfalls eine kurze Zeit, für 36 Jahre vielleicht noch oder länger. Und die andere Wirklichkeit ist nicht konsistent. Nicht konsistent. So, das ist ein entscheidendes, das ist wichtig jetzt für die Frage, um die Frage zu beantworten. Wir befinden uns also in einer Art Consistency, während wir im Wachbewusstsein sind. Und das ist der Grund. Allen geht das so. Alle wachen auf als, nicht als Toni, sondern unser junger Mann wacht auf als Madhu Mangal, Annabelle aus Brunetto. Bruno, I'm very sorry. Als Bruno, nicht? Und so können wir uns denn, so kann Bruno zu dir hingehen und sagen, hi, ich bin Bruno, wie geht's, Toni? Wir haben uns kennengelernt im Govinda. Und so nehmen wir auf dieser Ebene der Konsistenz an einer Wirklichkeit wahr, die wir so beschreiben müssen. Es ist die Welt der Sinnesobjekte, was wir riechen können, was wir schmecken können, was wir fühlen können und so weiter. Und alle von uns haben ähnlich funktionierende Sinnesorgane. Wenn du aber jetzt den Frosch, dann sagen wir mal Folgendes. Das gibt schon Unterschiede. Sagen wir mal ein kühler Schweizer von der Treuhandgesellschaft. Ich habe den mal kennengelernt, diesen Geschäftsboss. Ich habe den Namen aber wieder vergessen. Werde ich nie vergessen. Der kommt hier rein. Der nimmt das ganz anders wahr als wir. Der denkt, was sind das für primitive Bodenbewohner hier? Wieso? Das kann doch nicht auf große philosophische Höhen kommen, wenn man hier am Boden sitzt. Ne? Der nimmt es schon anders wahr. Oder stell dir mal vor, in Lateinamerika gab es eine Ranch, wo auf der Veranda große bauliche Veränderungen vorgenommen werden mussten. Aus folgendem Problem. Es kam immer wieder vor, dass die heißblütigen Lateinamerikaner mit den Gästen aus den kühleren Breitengraden sprachen. So, für uns als Schweizer ist es so, dass eine natürliche Gesprächsentfernung vielleicht 1,08 Meter betragen sollte. für den Lateinamerikaner ist das völlig unakzeptabel, so zu sprechen. Man muss schon wirklich nahe rankommen, um eine Art von Kommunikation herzustellen. Versteht ihr? Nicht? Nun, die Lateinamerikaner kamen immer zu den kühlen Nordamerikanern und Europäern hin und sprachen mit denen. Und die haben immer versucht, so eine Gesprächsdistanz herzustellen, die Nordischen, um gemütlich zu reden zu können. Und die Lateinamerikaner, ich bin nicht, sind immer näher gekommen, genauso wie der andere seine Entfernung versuchte herzustellen. So hat der andere, ist aufgerückt